Diese Folge Homegirls wird präsentiert von Miss Soma. Das ist ein Schmucklabel aus London. Und ich bin total froh, dass ich mal wieder richtig hochwertigen, langlebigen Schmuck tragen kann. Habe ich mir lange nicht selber gegönnt, aber ich trage das fast zu jedem Anlass. Ohrringe und Ketten, viele, viele Ketten kombiniert, liebe ich, ist genau mein Style. Wie das alles hergestellt ist und wie der ökologische Fußabdruck aussieht, könnt ihr euch auf deren Website angucken. Da gibt es außerdem einen Rabattcode, der heißt HOMEGIRLS15. Da gibt es 15% Rabatt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr aussehe wie ein 15-Jähriger beim Sportunterricht, sondern einfach Schmuck habe, der für mich für jede Alltagssituation passt. Und ich hoffe, ihr werdet dort fündig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Sendung.
Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Helene ist heute an den Keys für euch und untermalt mein fantastisches Intro. Denn wir haben eine Gästin, auf die ich mich riesig freue. Ich weiß noch, als Helene mir gesagt hat, dass du kommst, war ich so, Mann, das ist so ein schöner Moment in unserem Podcast, in unserer Podcast-Legacy. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist eine unheimlich inspirierende Klimaschützerin, Autorin. Du warst beim Weltjugendgipfel. Ich habe von dem vorher noch nicht mal was gehört. Du bist chillst mit Greta und Frau Merkel. Du bist das Sprachrohr einer jungen Generation und hast gerade dein zweites Buch veröffentlicht. Ein Streitgespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur Bernd Ulrich. Darüber wollen wir sprechen. Und ich will dich aber von ganzem Herzen ganz lieb willkommen heißen. Ich hoffe, dass du dich wohlfühlst und nicht gestresst bist und herzlich willkommen bei Homegirls, Luisa Neubauer.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke, das war großartig.
Dankeschön.
Ich bin ganz berührt, das war schön.
Wir sitzen hier im Studio von unseren liebsten KollegInnen von Sony. Und die haben einfach ein scheißgeiles Studio,
ja,
wo wir gerade auf einer wunderschönen gelben Couch sitzen. Um uns rum die schönsten Instrumente, die ich mir vorstellen kann. Hinter mir steht so ein Moog. Helene war am
ein
Flügel.
Was?
Ein Moog.
Was, ein Moog?
Synthesizer.
Aha.
Ein alter analoger Synthesizer, der einfach arschviel Geld kostet und in jedem Producing-Studio Platz finden sollte.
Deswegen hast du heute einen extra großen Rucksack mitgebracht.
Was?
Haben wir genau gesehen.
Ah, scheiße. Wenn ihr dann euch unterhaltet, packe ich hier ein bisschen die Sachen ein. Ja, wie geht's euch und dir, ja, Lisa?
Also jetzt ist natürlich sehr schön hier zu sein. Ich bin auch ganz glücklich über euren Kaffee hier und das Studio ist der Hammer. Ich habe so viele Podcasts schon aufgenommen in irgendwelchen Schränken oder unter Tischen und unter Decken und so. Und ich hatte einen sehr harten professionellen Vibe hier. Ansonsten, ich finde, es ist schwierig gerade. Die Welt brennt und es macht traurig, muss man, glaube ich, sagen. Also es ist ökologisch gesehen, finde ich, eine super schwere Zeit. Politisch auch nicht ganz so schlimm. Das bewegt mich, das macht mich teilweise wütend, aber es im besten Falle motiviert es ja auch. Und ich habe super viel zu tun und das ist eigentlich in der Regel so ein ganz gutes Zeichen dafür, dass sich was bewegt. In dem Sinne geht es mir ganz gut.
Hättest du gerne nichts zu tun im Sinne von, es gäbe nichts, wofür du Aktivistin sein müsstest?
Nein, ich glaube, dass sozusagen das Tragische oder ein bisschen das Tragische am Klimaaktivismus ist, dass es so eine unendliche Angelegenheit ist, bei der man so wahnsinnig viel gegen Windmühlen kämpft. Also ich würde mich lieber noch mehr für Sachen einsetzen und mit weniger Zeitdruck. Das heißt, wenn wir irgendwann die Klimakrise in den Griff bekommen haben, dann werde ich mich den lieben langen Tag mit feministischen Fragen beschäftigen. Das ist auf jeden Fall der Plan B, aber bis dahin muss die Klimakrise gelöst werden. Das machen wir natürlich auch feministisch, aber ich hätte Bock auf weniger Zeitstress, auf weniger Katastrophenrealität, auf weniger Zerstörung irgendwie dokumentieren und auf mehr so Zukünfte bauen. Aber da kommen wir auch noch hin.
Du hast ja auch gelesen, das ist eigentlich so der einzige Job, der sich im besten Fall selber abschafft.
Ja, ist das Ziel natürlich.
Habe ich gelesen gesagt? Ich habe es gelesen.
Ja, also. Ich habe es gesagt, glaube ich mal.
Genau, und ich habe es gelesen.
Genau.
Ja, und genau, was würde man machen, wenn der Beruf sich abgeschafft hat? Also das ist jetzt schon.
Ja, ist leider ja nicht in Sicht. Also wir wissen, dass wir jedes Jahr, dass wir jetzt alle leben werden, wird die Klimakrise schlimmer werden. Das ist erstmal so. Und die Frage ist, wie schlimm wird sie uns treffen? Also wie gut rüsten wir uns? Wie gut ist unser Krisenmanagement? Das ist, worum es geht. Das heißt, ich werde bis wahrscheinlich das Ende meines Lebens mich mit der Klimakrise beschäftigen.
Ja.
Das klingt jetzt ein bisschen tragisch, aber das heißt ja auch, dass wir Wege finden müssen, diesen Aktivismus so lebensfroh wie möglich zu gestalten, wohl wissend, dass es einfach unser und mein Leben sein wird.
Mhm. Glaubst du an Astrologie? So Sternzeichen und so ein Zeug?
Nee, also ich habe mal in so einer Community gelebt in England und da haben wir uns ganz viel damit beschäftigt. Und in dem Augenblick, wo wir uns damit beschäftigt hatten, fand ich es alles einleuchtend und es hat mich bewegt und berührt. Und ich finde auch den Gedanken so tröstend, dass man Teil von was Großem ist, dass man mehr ist als sozusagen eine Ansammlung von Molekülen.
Sternstaub zum Beispiel.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich damit beschäftige, dann berührt mich das sehr. Es ist aber auch leicht, da eine Distanz dazu zu gewinnen, einfach weil die Beschäftigung damit fehlt. Ja, bei vielen Themen so. Und so ging es mir, glaube ich, auch ein bisschen.
Mhm.
Aber an sich, ich meine, dass wir Teil von was Großem Ganzen sind, dass wir alle Netzwerken agieren, dass wir alle Teil von irgendwie sozusagen planetaren, aber auch so universellen Ökosystemen sind. Das ist ja, also das finde ich, ist schon ein sehr stärkender und sehr, ja, für mich ein Gedanke, der sich richtig anfühlt.
Voll, das beschreibst du ja auch im Buch, dass wir immer so über die Umwelt sprechen und über die Probleme, die wir im Klima haben. Aber wir sind ja auch die Umwelt, ne? Das war auch so ein Satz, wo ich dachte, ja, krass, das muss man sich einfach mal wieder vor Augen führen, dass wir nichts für nichts kämpfen, was irgendwie außerhalb von uns ist, sondern es ist auch in uns. Meine Freundin Nilo ist gerade in der Türkei und wie wir alle wissen, brennt es gerade wie bekloppt in der Türkei. Und sie hat mir eine Nachricht geschickt, dass sie irgendwie gerade nicht richtig weiter weiß. Sie weiß nicht, wie sie sich aktivistisch irgendwie verhalten soll, wie sie sich feministisch verhalten soll. Sie ist dort im Urlaub. Wie soll sie jetzt gerade sich generell, also was soll ihre Haltung sein? Und dass sie so eine immense Ohnmacht, auch resultierend natürlich aus der Sorge, die sie um ihr Umfeld und ihre Familie hat, empfindet. Für mich kommt es dann immer wieder, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, woher ich so aktivistische Energie nehme oder was ich mache, wenn ich dieses unfassbare Ohnmachtsgefühl empfinde. Mein größtes Gefühl ist eigentlich meistens dieses, eigentlich sind wir eh nichts. Und das gibt mir so viel Trost.
Ja?
Irgendwie schon.
Bist du dir sicher, ist es nicht irgendwie die Absage an die eigene Wirksamkeit? Und die eigene Bedeutung?
Es ist komisch, weil ich ja doch jeden Tag so harte Kämpfe mitkämpfe und es eigentlich dem widerspricht, was ich sage. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich manchmal mich so zurücknehme und dann denke, okay, es ist doch alles nicht so wichtig. Wir sind halt einfach alle so klein und alle so, auch als Erde insgesamt irgendwie so klein. Also darf ich jetzt auch ganz kurz mir diese halbe Stunde Zeit nehmen und versuchen, die Luft anzuhalten, wenn es ums Rausschreien geht, sondern kurz bei mir sein und einfach mich kurz auf dieses Alles- und Nichts-Gefühl vielleicht fokussieren. Aber da hat ja jeder Mensch irgendwie seine eigenen Mechanismen, die einem dabei helfen, mit so Ohnmachtsgefühlen umzugehen. Wie ist es denn bei dir?
Naja, zum einen, also ich meine, natürlich, wir sind sozusagen ein kleiner Planet im Großen und Ganzen. Und natürlich kann man daraus die Annahme ableiten, naja, was sind wir schon? Und vielleicht ist es auch hilfreich, manchmal sich nicht zu wichtig zu nehmen. Auf der anderen Seite, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man ganz krass verliebt ist oder wenn man ganz krass traurig ist oder wenn man sich wahnsinnig freut oder wenn man nachts tanzt und die Welt so bebt und vibriert und man möchte strahlen, man möchte mit dem ganzen Körper strahlen und alles ist da. Und in diesen Momenten, wenn jede einzelne Faser im Körper durchflutet ist mit was ganz Schönem, mit was ganz Tragischem, in diesen Momente fände ich so merkwürdig anzunehmen, dass wir bedeutungslos sind oder dass es alles nicht zählt.
Mhm.
Weil wir immer und immer wieder erfahren, wie viel wir sind und wie viel da ist und wie stark wir fühlen können und wie stark uns die Welt bewegt und ökologisch gesehen, wie wir auch die Welt bewegen. Ich meine, die Menschheit hat es geschafft, wir sind auf dem einzigen bewohnbaren Planet, den wir kennen und wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Jahrzehnten diesen Planeten komplett aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das ist unfassbar. Und das kann man gar nicht groß genug aufbereiten. Das heißt, so gesehen, glaube ich, finde ich es hilfreich, mir bewusst zu werden, wow, wir haben hier so viel in der Hand. Wir haben unser eigenes Schicksal in der Hand, wir haben unsere eigene Zukunft in der Hand. Menschen können so großartige Dinge schaffen und so großartige Momente schaffen und Gemeinschaften schaffen, wenn sie das wollen. Und sie haben auf der anderen Seite eben auch so eine Zerstörungsmacht. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wegzukommen von diesem Zerstörungsdrang, wegzukommen von diesem Projekt unbewohnbare Erde, hinzukommen zu einer Welt, in der wir alle einen Platz haben und alle sicher sein können.
Vielleicht können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie genau das aussehen kann oder was jeder so für sich machen kann. Vielleicht gibt's ja so einen Basic-Plan an Tipps, den wir mitgeben können.
Ich finde das aber voll interessant, weil das, was du gerade gesagt hast, widerspricht irgendwie diesem Gefühl gar nicht, was ich meine. Ich kann das aber auch gar nicht besser ausdrücken. Also bedeutungslos ist nicht das Wort, was ich benutzen würde.
So ein bisschen aber so ein Nihilismus, dass man so ganz kurz denkt, so krass sind die Probleme nicht, weil wir sind eigentlich nichts super Wichtiges.
So irgendwie sowas. Natürlich, jeder intersektional-feministische Kampf bedeutet der Schutz und die Gleichberechtigung aller Menschen und Wesen auf dieser Erde. Natürlich bedeutet das, dass ich daran glaube, dass jeder Mensch extrem wertvoll ist und jeder Mensch geschützt werden muss. Aber gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen ist, das sowas zu sagen, weil es vielleicht eher sowas Philosophisches ist als etwas Realpolitisches oder tatsächlich real Denkbares, denke ich mir, uns Menschen gibt's in der Geschichte des Universums halt auch erst so kurz. Und ich denke, die Geschichte des Universums wird wahrscheinlich eine lange Zeit nach uns noch weitergehen. Und ich weiß nicht, so eine innere Ruhe in mir zu akzeptieren, zu sagen, okay, es kann sein, dass es okay ist, dass wir Menschen halt irgendwann mal einfach nicht mehr existieren, ist irgendwas, was mir, ich weiß nicht, warum mir das Ruhe gibt. Was fühlst du, wenn ich das sage?
Ich weiß nicht. Also es kommt mir auch recht bequem vor, ehrlich gesagt. Also die Sache ist ja nicht die, wir Menschen werden nicht irgendwann aussterben und dann geht es irgendwie weiter, sondern zwischen jetzt und wir sterben alle aus, passiert so dermaßen viel Leid, was vermeidbar ist.
Ja. Ich muss eine Sache dazwischen sagen. Das bedeutet nicht, dass ich sage, jetzt sollte man diese Kämpfe alle nicht kämpfen. Das ist, was ich sage für, wenn man eine halbe Stunde Luft holen muss.
Ach so, okay, natürlich. Das ist aber die andere Sache. Ich glaube, dafür müssen wir aber auch, also das ist ja so ein bisschen, was ich vorhin meinte. Ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, diese Kämpfe, die werden immer weitergehen. Und die ökologischen Kämpfe, die werden, da werden wir für eine große Zeit immer steiler bergauf kämpfen. Das ist total wichtig und da bin ich total bei dir, dass wir einen Modus finden, in dem wir damit im Reinen sein können. Also ewig mit dem Existenziellen zu arbeiten, kann auch ganz schnell zermürben und kann einen ganz schnell in eine Form von Zynismus reintreiben. Und das heißt, ein ganz wichtiger Schutz vor dem Zynismus, vor dem Defätismus ist auch eine gewisse Grundgelassenheit, die einem nicht die Wut nehmen sollte, nicht die Ungeduld nehmen sollte, im Gegenteil, aber vielleicht einen so weit erden kann, dass man sich konzentrieren kann auf das Wesentliche, auf das Wichtige und auch auf die Tatsache, dass wir diese ganzen Kämpfe niemals gewinnen werden können, wenn wir nicht bei uns sind, wenn wir nicht auf uns selbst Acht geben.
Ja.
Vielleicht so, oder?
Ja, ja, voll, okay. Genau. Nee, um Gottes Willen, dann habe ich mich wahrscheinlich total falsch ausgedrückt. Unsere ZuhörerInnen wissen ja, dass ich auf jeden Fall keine Person bin, die jemals sagen würde, mach mal einen Tag Pause vom Aktivismus.
Ja,
jawohl.
Obwohl, das kann man auch mal machen, würde ja, ich mich auch für aussprechen.
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich war gerade erst im Urlaub und die Person, die ich im Urlaub besucht habe, die hat halt vorher zu mir gesagt, lass mal diese Kämpfe zu Hause. Und ich bin halt an die Decke gegangen und ich war halt so...
Die sind immer da.
Ich so, was? Und es war halt wirklich so. Ich bin dann da hingekommen, wo wir uns getroffen haben und ich habe halt so gesagt, wie... Was ist das hier? Für ein völliger Ignoranz über zum Beispiel indigene Personen, die in der Umgebung gelebt haben und wo ich natürlich jeden Kampf und das ist eben vor allem mein Kampf intersektional-feministisch und vor allem eben für ärmere Personen, vor allem für indigene Bevölkerung. Und dass ich dann da sitze und einfach meine Fresse halten soll, auf gar keinen Fall. Ich habe gekämpft wie bescheuert, jeden Tag und jeden Tag Diskussion geführt. Und einmal habe ich fast eine Schlägerei gehabt, weil da eine deutsche Frau war, wirklich eine deutsche Frau. Und die hat gesagt, ich bin hier nur hingereist, weil ich hier keinen Test machen musste zur Einreise.
Nein.
Dann habe ich mit der diskutiert und ich so, du weißt aber schon, dass du hier auch indigene Bevölkerung gefährdest, die sich zum großen Teil nicht diese Behandlung leisten können, wenn sie Corona bekämen. Da war sie so ignorant, mich so, ich saß so 10 Sekunden da und war so, ich hau dir gleich auf deine Frage.
konnte nicht mehr, ich musste gehen. Ich bin dann weggerannt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich weiß, was du meinst.
Okay. Gut.
Wir haben gerade schon, bevor der Podcast angefangen hat, über dein Buchcover gesprochen. Und ich fand es sehr spannend, wie du erzählt hast, wie es zu dem Cover gekommen ist. Weil, also hier, wir sind ja, wir reden ja auch sonst viel über Musik und über Rap und Hip-Hop. Und das soll gar kein, ne, gar kein Plagiatsvorwurf sein oder so. Aber Helene hat festgestellt, das Cover sieht ähnlich aus wie einfach das Podcast-Cover von Shazabi, Falk Schacht und Jule Wasabi im Podcast. Aber es ist halt einfach ein Stilmittel, dass zwei Gesichtshälften auf einem Cover sind.
Ja, Schocker.
Erzähl bitte, warum du das, also das Buch ist mit Bernd Ulrich entstanden. Wann und wie habt ihr euch dazu entschieden und was hat es mit dem Cover auf sich?
Also der Bernd Ulrich ist der stellvertretende Chefredakteur von der Zeit, wie du schon gesagt hast. Und wir haben 2019 beide ein Buch veröffentlicht und waren ab und zu auf Veranstaltungen zusammen, wo wir beide dieses Buch vorstellen sollten. Und da haben wir festgestellt, dass wir uns ganz gut streiten können. Einmal, weil wir unterschiedliche Perspektiven und Meinungen und Rollen haben, aber auch, weil wir uns ein bisschen auf eine Art gemeinsame ökologische Grundlage stützen können. Und das ist einfach super angenehm und praktisch und ich glaube auch essentiell für diese Debatten, dass wir nicht darüber sprechen müssen, wie schlimm die ökologische Krise ist, weil dann probieren wir irgendwie sozusagen, dann argumentieren wir um Physik und Fakten, das macht in dem Sinne nicht so richtig Sinn, sondern wir können wohl wissen, dass wir beide Bescheid wissen, wie krass es ist und wie schlimm es ist und was wie schlimm ist, dann darüber sprechen, wer ist wie verantwortlich, auf wen können wir gucken, auf wen müssen wir zeigen, wer macht und sagt dumme Sachen und so. Und das heißt, wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen darüber ausgetauscht und dann kam sein Verleger an und meinte, Leute, wollt ihr nicht mal so ein Gespräch aufschreiben? Und das war gar nicht so leicht oder so ein bisschen. Also auf jeden Fall ein Prozess, weil er ist Journalist, ich bin Aktivistin. Es gibt da auf jeden Fall so ein bisschen Berührungsängste zwischen Journalismus und Aktivismus. Den Journalisten wird ewig vorgeworfen, dass sie zu nah am Aktivismus dran sind, was in meinen Augen ein dummes Argument ist, aber das wird oftmals gesagt. Und das heißt, da muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht verschwimmt. Auf der anderen Seite wird mir natürlich dann auch schnell vorgeworfen, irgendwie so eine Art so eine Art Age-Washing mit voranzutreiben, also irgendwen freizusprechen von seinen Verantwortlichkeiten, einfach weil wir uns jetzt nett hinstellen und ein Buch machen.
Wofür steht das Age?
Achso, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Also so. Sozusagen die Überlegung, dass man Menschen, die in Verantwortungspositionen sind, ein bisschen davon Alter. Befreit. Genau, weil solange sie dann ja darüber reden und sagen, stimmt, ist alles so schlimm, fällt nicht so auf, wie sehr sie auch mitverantwortlich sind und so. Naja, und dann haben wir uns eben entschieden, dass wir so ein Streitgespräch aufschreiben, indem wir uns phasenweise gar nicht so sehr widersprechen, sondern auch gemeinsam laut denken, aber dann auch eben immer wieder mal die Köpfe einschlagen. Es hat großen Spaß gemacht.
Habt ihr das an einem Tag gemacht?
Nee, das hat ein bisschen länger gedauert. Verschiedene Gespräche hat es gegeben, das wurde moderiert, auch von einem ganz tollen Moderator, Helge Malchow, der das so ganz liebevoll gemacht hat und auch so ein bisschen naive Fragen mitgebracht hat, über die ich mich auch teilweise richtig aufgeregt habe. Und dann hat Bernd schon gesagt, Luisa,
was war so die schlimmste Frage?
Naja, letztendlich ist der, am Ende ging es natürlich darum, wie und ob wir noch zu retten sind, auf wen man sich verlassen muss, wie tief der Systemwandel sein muss, den wir brauchen. Und da war ich echt so Pulsschlagader. Und ich so, diese Männer, so schlimm. Und dann meinten sie auch, ja, Luisa, schreib das doch auf, das wäre jetzt der Space dafür. Ja, und ich so, ich bin zu wütend dafür. Naja, aber das haben wir alles hingekriegt. Und dann haben wir eben übers Cover gesprochen. Und das ist immer eine ganz heikle Geschichte, weil, was ich jetzt gelernt habe beim zweiten Buch, auf Buchcover müssen Gesichter drauf, also Fotos drauf, wenn man die Autoren kennt. Das ist wohl eine Regel im Verlagswesen, wenn man sozusagen, Bücher werden einfach viel, viel, viel mehr gekauft, wenn man Autor oder Autorin auf dem Cover sieht.
Ja.
Vorausgesetzt, es ist irgendwer, den man vielleicht kennen könnte. Genau, finde ich total tacky. Ich mag das eigentlich gar nicht. Und ich finde auch, ich bin dann auch immer so in die Buchläden reingegangen, habe mich so umgeguckt und habe gedacht, so boah, gibt es hier irgendwas, was ich so ein bisschen schön finde? Voll.
Ich bin auch gerade im Kopf durch so einen Buchladen gegangen.
Ja. Und man denkt immer so, nee, das ist wie so, als würde man irgendwie Frauenzeitschriften übersetzen oder so als Buch. Und ich denke so.
Oder halt so die Biografie. Es sieht dann aus, als wäre es so die Biografie gucke zurück auf mein 23-jähriges Leben.
Es war so hart, Leute, damals mit 18. Genau, also das ist irgendwie, ich fand es irgendwie alles unsympathisch. Und ich finde auch so schöne Bücher, die so ästhetisch sind, die können so toll mit Grafiken und mit Farben und so. So
voll.
Und dann. Und beim ersten Buch habe ich mich wirklich gewehrt. Es gab ganz viele Diskussionen. Der Verlag war wirklich mit den Nerven zu Fuß. Da haben wir das aber auch schon gemacht, weil es halt so sein muss angeblich oder anscheinend. Und jetzt bei diesem Buch haben wir das auch gemacht und da haben wir aber eben so unsere Gesichter nur zur Hälfte drauf, wie bei besagtem Podcast-Cover, und es mit einem ganz tollen Fotografen zusammen gemacht und uns auch überlegt, wie gucken wir, wie sehen wir aus. Und ich muss sagen, seitdem wir das Cover gemacht haben, mir fallen jetzt auch immer mehr Cover auf, die wirklich, wirklich schön sind. Aminata Touré zum Beispiel, ja. Politikerin aus Schleswig-Holstein, bringt jetzt gleich bald ein Buch raus.
Ja.
Super schönes Cover, auch mit ihrem Gesicht, aber ganz toll ästhetisch. Also ich habe ein bisschen Frieden damit gefunden. Es war aber ein Kampf.
Du hast ja auch so eine Rolle inne oder so eine Position inne, in der du ja das Gesicht geworden bist für eine Bewegung, von der du gar nicht vielleicht zwingend unbedingt das Spitzengesicht sein wolltest.
Also als wir angefangen haben, Klima zu streiken, war das ja alles nicht der Plan, dass ich jetzt 2,5 Jahre später hier sitze.
Ja.
Und praktisch alles immer noch genauso mache. Manches ein bisschen, also hoffentlich ein Tick informierter oder so. Aber letztendlich, das war ja nicht ausgelegt, so ein Megaprojekt zu werden. Und das war auch nicht mein Plan, sozusagen irgendwie so eine Rolle zu füllen oder zu übernehmen. Es war auch nicht unser Plan, dass es überhaupt so eine Rolle gibt. Das ist ja alles, alles eine Aneinanderreihung von Zuständen und Zufällen.
Wie fühlst du dich denn mit diesem, kann man schon fast sagen, Kult um deine Person?
Davon kriege ich ja eigentlich nichts mit. Also das heißt nichts mit, aber das ist ja, ich mache mir ja nicht Gedanken darüber, wer gerade wo über mich redet oder was von mir erwartet, sondern ich probiere die Sachen zu machen, die ich machen möchte und probiere mit der Bewegung gemeinsam so viel in die Gänge zu kriegen, wie nur irgendwie möglich. Mhm. Und darauf liegt mein Fokus und dann gibt es irgendwie diese Nebeneffekte, wahnsinnig viel Hate im Internet und all diese Sachen. Ja. Das ist irgendwie Teil vom Job anscheinend. Und darüber hinaus passiert ja sowas wie, keine Ahnung, Kult oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen würde, aber das passiert dann ja in dem Augenblick, wo ich nicht im Raum bin. Und das ist dann, aber nicht mehr so mein Thema, glaube ich.
Schön, wenn man sich so davon distanzieren kann. So. Ja, aber es stimmt eigentlich. Also bei uns ist es ja keineswegs irgendwie auch nur annähernd in diesem Ausmaß, wie es bei dir ist. Aber man bekommt eigentlich schon nicht mit, wer einen so gut findet. Außer jetzt bei Instagram natürlich, wenn einem Leute folgen und Stuff kommentieren und so.
Ich muss sagen, ich mag voll dieses Podcasting. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, weil man nicht direkt Kommentare darunter schreiben kann. Deshalb ist dieses, den Podcast, den wir machen, ist für mich so der beste Weg, um so Kommentaren zu entgehen. Also klar können die uns irgendwie in die DMs scheißen, aber ganz ehrlich, ich lese mir das nicht mal durch. Also es ist mir so richtig lax, was Leute da rein rätseln so. Und deshalb finde ich, ist mir das voll viel lieber auf Spotify oder anderen Plattformen stattzufinden, als jetzt zum Beispiel auf YouTube. Aber ich wollte euch fragen, werdet ihr euch auf der Straße erkannt mittlerweile und wie geht ihr damit um?
Du bestimmt mehr, oder?
Nee, ich glaube, du mehr.
Null. Ich glaube, du mehr.
Obwohl, Helene, ich war vorgestern wieder dabei.
Also ich glaube, ich werde natürlich irgendwie angesprochen oder sowas. Und so in der Bahn natürlich.
Genau, also die Frage war auch nicht ob, sondern wie fühlt sich das an? So?
Also weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach nicht so recognizable, glaube ich. Leute gucken mich manchmal an und in der Bahn ist halt ganz oft so, dass Menschen so einsteigen und dann gucken sie so und dann gucken sie weg. Und dann steige ich aus und sagen sie, du bist doch. Und ich so, ja. Und sagen sie, ah. Und dann kommt irgendwas.
Keine unangenehmen Situationen meistens.
Nee, ist ja crazy, ne? Leute schreiben im Internet ganz, ganz viel. Ja. Aber in dem Augenblick, wo wir uns begegnen, also die größten Hater würden mich wahrscheinlich nicht ansprechen oder so, aber wenn ich jemanden auf der Straße treffe, ist es in der Regel
nett.
Also das ist in der Regel super nett. Viele Kinder natürlich, Eltern, Großeltern, also einfach, das sind liebe Begegnungen in der Regel. Toll. Manchmal so, ich war letztens feiern, da war ich dann so ein bisschen... Oh, Tobias, nee, gerade nicht. das ist ein bisschen, also es ist natürlich, also man hat halt nicht mehr so richtig so einen Private Space und das ist.
Ey, ich verstehe das und es ist total gerechtfertigt, dich den an gewissen Rahmen auch einzuräumen. Also man muss, glaube ich, nicht permanent ein Arsch sein, aber gerade in so persönlichen Situationen und ich sehe das auch oft, keine Ahnung, wenn ich mit irgendwie Rapper in einen Zug fahre oder so, dass es einfach Momente gibt, da passt es und es gibt aber auch Momente, da passt es irgendwie nicht so. Mhm. Also ich wurde mal mit Trettmann im Fahrstuhl dumm voll gesabbelt und du kommst da halt nicht raus
im
und denkst,
Fahrstuhl,
das ist so eine
Alter.
Situation, wo man so denkt, laber mich jetzt nicht an. So, aber wenn es nette...
Ich will es eigentlich, also ich will es nicht so dramatisieren. Ich finde so, hey, that's part of the deal und passiert. Und ich finde es alles völlig in Ordnung und ich freue mich auch, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme. Das finde ich nett.
Ja.
Ich glaube, es gibt in der so ein bisschen so ein Trade-off, dass ich ein anderes Verhältnis zum öffentlichen Raum mittlerweile habe. Einfach weil der öffentliche Raum halt für mich nicht mehr so anonym ist. Und ich glaube, dass es irgendwie, das macht ganz viel so, ne, diese Räume aus, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie Teil von der Masse und man wird nicht die ganze Zeit so recognized oder man, ne, man ist einfach irgendwie da.
Ja.
Es gibt manche Augenblicke und da bin ich so ganz kurz ein bisschen selbstmitleidig, weil ich denke so, ich würde mich gerade gerne einfach betrinken und wissen, dass der Typ da vorne nicht gleich ankommt, um mit mir ein Foto zu machen.
Ja.
Und das ist so. Oder ich bin irgendwie auf einem Konzert von Freunden, die spielen und ich möchte sie einfach nur abfeiern, ich möchte sie nur genießen und ich möchte für einen Moment vergessen, dass Leute rechts gerade darüber sprechen, wie ich denn tanze oder so.
Oder ob du einen Strohhalm in der Hand hast.
Ja. Oder ob ich das noch die ganze Ökodimension dazu natürlich. Und das ist, das gibt's auch, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, who cares?
Aber das ist tatsächlich auch eine Ebene, die ich irgendwie mit drin habe und auch fühle. Das ist auch bestimmt sicherlich was, was ich schon immer habe, allein aufgrund meines kulturellen Hintergrundes, dass ich die ganze Zeit, wenn ich überhaupt außerhalb von zu Hause bin, mit so einer Haltung durchs Leben gehe, dass ich mir denke, ich muss aufpassen, wer mich sieht und wer was sagt. Und jetzt ist es natürlich noch immens viel schlimmer geworden. Und vor allem als Frau, die im Rap irgendwie ihre Karriere begonnen hat, musst du ja die ganze Zeit aufpassen. Du darfst ja nicht mal irgendwie eine Person irgendwie 3 Sekunden zu lang umarmen, weil sonst...
Ach so, also natürlich.
Und da... Aber ich muss sagen...
Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Das ist bei mir ja kein Thema.
Ja. Aber ich muss sagen, das hat sich wirklich gut... Also das hat sich bewährt, dass ich nie getrunken habe. Das hat sich, also ne, natürlich habe ich als Teenie ab und zu mal probiert, Alkohol zu trinken, aber dann als Erwachsene überhaupt gar nicht mehr. Es hat sich bewährt, auch dass ich auf Arbeit nie und Drogen sowieso nicht. Also nie diese Kontrolle verlieren, aber ich check voll, was du sagst.
Man will ja ganz viele machen das auch und dann ist es so ein unausgesprochenes Geheimnis. Also
aber das ist halt so peinlich. Wie oft ich schon mit so PR-Lern rumsaß und die oder irgendwelche Leute und dann so, ja, der ist voll der harte Kokser, kannst du nicht ernst nehmen, alles was der labert ist Bullshit und so.
Ist wie in der Politik.
Und vor allem bei dir ist es ja, naja, bei den PolitikerInnen würde man ja wahrscheinlich noch viel öfter ein Auge zudrücken als bei einer Person wie dir, oder?
Ach so, bei mir, also ich bin völlig schockiert teilweise, was in der Politik passiert an Drogen, so das ist abgefahren. Ja. Ich denke immer so, Gott, Leute, ihr habt so viel Verantwortung.
Ja.
Also ich finde, muss man auch irgendwie einen Unterschied aufmachen.
Aber wahrscheinlich gerade deshalb wird auch so viel konsumiert.
Und dann ist es nervig und manchmal vielleicht irgendwie so eine Art, so man denke an Vorbildcharakter, aber ich finde Menschen, die sozusagen die politischen Geschehnisse in diesem Land in der Hand haben, würde man sich irgendwie, glaube ich, wünschen, dass es nicht so normal wäre, dass Menschen so viel.
Ey, das ist vor allem für uns drei. Alter, da werden auch Drogen genommen und da auch. Ich bin immer so, what the fuck? Ja, so, wie kann das sein, dass ich es jahrelang nicht gecheckt habe?
Ist wirklich so.
Dass ich es auch einfach nicht.
Ja, Jusi und ich waren früher viel in den gleichen Clubs unterwegs, aber halt in so unterschiedlichen Kreisen. Und jetzt im Nachhinein wurde mir erst bewusst, wie viele Leute die ganze Zeit gekokst haben. Und ich habe es nicht
so naiv, was das angeht. Das ist aber auch traurige Feststellung teilweise.
Das ist so krass. Und das Ding ist ja auch, also das ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du als feministische Klimaaktivistin mir jetzt sagen würdest, ach ja, ab und zu mal kokse ich, dann würde ich halt sagen, Dicker, was bist du für ein Feminist?
Ach so,
das geht nicht.
Ach so,
du kannst halt nicht. Du kannst halt nicht die Menschenrechte von Tausenden und Millionen von Menschen mit Füßen treten, auf der anderen Seite schützen, also mit dem Konsum mit den Füßen treten und auf der anderen Seite schützen. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, bei einem Politiker würde man ja eher sagen, ja, ach.
Das kann ich mir auch vorstellen, aber die Frage ist ja, und ich finde es total berechtigt, was du sagst, wo fängt man dann an und wo hört man auf? Also klar kannst du Leute dafür schämen, dass sie koksen und ich finde es total gerechtfertigt, weil auch du in einem Podcast nochmal erklärt hast, wie problematisch die ganze Herstellung, wie viele Menschen darunter leiden. Aber es ist ja ähnlich, ich sitze hier und trinke meinen Kaffee, hier fress meinen, keine Ahnung, irgendwas. Aber es gibt ja überall, klebt ja Blut dran so. Und ich frage mich, für was schämt man die Leute? Und für was nicht? Also weißt du, wo fängt man da an?
Ich würde schon sagen, dass Koks auf jeden Fall so ein Moment ist, wo man sagt, okay, das ist schon hart.
Aber ganz ehrlich,
so witzig, aber das ist halt die Frage so nach Konsumkritik.
Ja, genau, das ist so witzig, weil ich habe wirklich für jeden Tag Konsumkritik debattiert. Ich habe im Rahmen von der Debatte um Konsumkritik noch nie über Koks gesprochen. Neue Dimension, aber ich bin froh, dass wir es hier aufnehmen.
Ey, aber
kenne ich mich nur mit aus. Das heißt, an der Stelle sozusagen würde ich nur so... Also ich glaube, man kann da feststellen, ist einfach... so unabhängig dazu, wie man zu Drogen steht, eine Veranstaltung, bei der man einfach weiß, es ist menschenrechtlich gesehen der größte Abfuck. Hm. Und dann müsste man, glaube ich, einen großen Jump machen zu sowas wie sozusagen Alltagslebensmitteln, Mobilitätsfragen und so.
Ja.
Und das ist in meinen Augen nochmal was anderes. auch da, glaube ich, wird an Menschen wie mich, an Aktivistinnen, ein ganz, ganz großer Anspruch in den Raum gestellt, dem man natürlich nicht gerecht werden kann. Also
einfach unrealistisch.
Ich bin auch Teil von einer Welt, die nicht nachhaltig ist. Das ist part of the deal. Deswegen sagen wir Systemwandel, weil es gibt kein nachhaltiges Leben in dieser nicht nachhaltigen Welt. Also auch wenn wir uns ins Bett legen, die Luft anhalten, nichts machen den ganzen Tag, ist unser CO2-Fußabdruck zu hoch, weil die Kohlekraftwerke ballern weiter. Wir können entscheiden, ob wir Avocados essen oder nicht.
Ja.
Aber wir können nicht entscheiden, ob die Kohlekraftwerke angeschaltet werden oder nicht, alleine.
Es gibt kein richtiges im Falschen.
Und deswegen organisieren wir uns. Deswegen sagen wir, wir müssen den Druck aufbauen, dass eben die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Denn solange die ballern, können wir uns Mühe geben auf dem Fahrrad, aber wir werden nicht so viele Emissionen einsparen, wie wir es müssten.
Voll, das ist auch ein ganz spannender Punkt.
Ne? Das darüber ist eine wichtige Dimension.
Würde ich auch gerne noch sprechen. Mir ist nur noch eine Sache eingefallen. Ne? Ich habe letztens auch so eine Doku gesehen über eine Sache, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das ist, wo kommt Glitzer her? Mhm. Und Glitzer wird ja auch abgebaut in sehr viel ärmeren Ländern von Menschen, die dort in diese Berge gehen.
Was ist denn Glitzer?
Ja, Glitzer ist... Eigentlich ist auch eine Art Gestein, der abgetragen wird.
Seriously?
Ja. Und es gibt ein Codewort auf jedem Puder, auf jedem Dings. Ich müsste es jetzt nochmal aufarbeiten. Es ist ein halbes Jahr her, dass ich die Doku gesehen habe oder ein paar Monate.
Ich bin komplett geflasht.
Würde ich nächstes Mal nochmal mitbringen. Auf jeden Fall Menschen, die Glitzer abtragen, leben oder arbeiten unter richtig menschenunwürdigen Bedingungen. Und wir haben einfach überhaupt keinen Plan davon, dass in allem unserer Kosmetik dieser Glitzer drin ist, wofür Leute sich jeden Tag abfacken, dafür, dass wir in der Fresse glitzern. Also es ist total...
Was dachtest du, was Glitzer ist?
Ich dachte, Glitzer ist Plastik.
Dachte ich auch.
Oder? Ich glaube, es gibt auch verschiedene Arten von Plastik. Es gibt verschiedene Arten von Glitzer. Ne? Es gibt dieses kosmetische Glitzer. Es gibt aber dann auch diese kleinen Flocken, die mehr sind wie so Plastikkonfetti. Ja. Boah, Riesenthema. Also
ich dachte, Glitzer auch bisschen sind so... ich dachte, so kilometerlange Folien, die gedruckt werden und dann einfach... Und so kleingestanzt oder halt so kleingerissen oder irgendwie sowas. So habe ich mir das vorgestellt. Josi googelt das jetzt.
Vielleicht, weil, wie ihr schon sagt, ne, es wird da auch schon Alternativen dazu geben. Aber es
gibt ja auch
so eine Art
Doku. biologisch abbaubares.
Ja, das weiß ich auch. Das haben wir manchmal auf unseren Klimacamps natürlich. Nice. Das gibt auch zertifiziertes Glitzer.
Wie kann man sich so ein Klimacamp vorstellen? In meiner Vorstellung ist es ultra white.
White von den Leuten, die da sind, gibt es verschiedene Camps. Aber dass in der Klimabewegung auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist.
Ja.
An der Stelle ist ja kein Geheimnis.
Ja.
Es gibt jetzt hier im Rheinland beginnt gerade ein Klimacamp. Und da gibt es auch, was ist es? Ich weiß gar nicht genau, wie die Veranstaltung genau heißt, aber auf jeden Fall eine POC-Klimakonferenz.
Mhm.
Und die, ich glaube, ordentlich Ansagen machen wird, Gott sei Dank, richtigerweise.
Nice. Ja.
Aber an sich sind... Klimacamp ist mega der schöne Ort. Also einfach so ein Space, bei dem man, also wo ganz viel Rebellion stattfindet, aber wo auch ganz viel Utopie stattfindet.
Mhm.
Also es macht Spaß. Und ich meine, wir haben Klimacamps in Deutschland, in Augsburg zum Beispiel, steht seit über einem Jahr einfach ein Klimacamp neben dem Rathaus. Und jede Person, die in dieses Rathaus rein muss, muss an Leuten vorbei, die dir sagen, deine Politik reicht nicht. Und das ist so wichtig.
Guck
so ein krasser Reminder.
Ich dachte gerade, ein Klimacamp ist, ihr bucht euch so eine Jugendherberge für 2 Wochen.
Oh, nee.
Und geht dann alle da zusammen hin und geht dann Kanu fahren.
Nee, das sind
Klassenreisen. Ich dachte, das ist eine Jugendfreizeit.
Nee, das sind Klassenreisen.
Das macht ihr auch?
Nee, machen wir nicht. Nee, Klimacamp ist, also es gibt verschiedene
Charaktere. Warum nicht? Das könnte ich mir voll gut vorstellen, so fürs Gruppenbilden.
Ja, aber das machen wir dann in der Regel ja, dass wir das mit einer Form von Besetzung oder so verbinden. Okay. Aber zum Beispiel jetzt, wir haben in verschiedenen Orten, teilweise waren es irgendwie über ein Dutzend Camps, die wir gleichzeitig in Deutschland hatten.
Mhm.
Die sind in der Regel irgendwo, wo man sie zentral sieht, auf dem Marktplatz. Mhm. Da gibt es Zelte, da gibt es ganz viel Foodsharing, da gibt es ganz viel Bildung und Demo. Und da wird eben ein Hub geschaffen in der Stadt, der für Klimagerechtigkeit kämpft.
Mhm.
Und man macht es auf allen Bündnissen zusammen. Es ist eigentlich was sehr, sehr Schönes, auch weil es so was Widerständlerisches hat. Dass man sagt, nee, wir sind jetzt einfach hier und wir stehen auch ein bisschen im Weg rum, weil wir eben auf den Tisch schauen müssen, weil wir eine Disruption sein wollen.
Ich kenne das komplett für Seenotrettung. Das haben wir eigentlich die ganze Zeit mit Seenotrettung und Geflüchtetenhilfe. Aber in Leipzig habe ich das für Klimagerechtigkeit. Und ich wusste vor allem nicht, dass es Klimacamp heißt und fühle mich gerade wahnsinnig dumm, muss ich ehrlich sagen.
Ich wusste es auch nicht.
Ach, Gott sei Dank.
Ja. Kleines Follow-up übrigens, wenn es um den Schimmer geht.
Mhm.
Also dieser dieses Shimmering, was wir im Make-up haben, so im Highlighter, so, nennt sich Mica und das wird in illegalen Minen in Indien abgebaut. Aber wie ihr auch richtig gesagt habt, das Glitzer an sich ist Mikroplastik. Ah. Es gibt da nochmal zwei Unterschiede. Ja, aber der, also, ne? Ja.
Das Luisa und ich haben nicht kleiner.
Okay. Naja, aber die Sache ist ja die, ne, wo was wir feststellen ist, sozusagen gerade jetzt, wie ist ein, sind Konsummuster, Angebote, Lieferketten normalisiert und kultiviert, die einfach so nicht aufgehen. Ökologisch nicht, menschenrechtlich nicht. Und wir können, also es ist gerade praktisch unmöglich, durchs Leben zu kommen als, sagen, Mensch im Leben, ohne ununterbrochen irgendwie ökologische Grenzen oder Menschenrechte zu verletzen. So, und das ist ja ein abgefucktes Setup, weil wir sollten uns ja darauf verlassen können, dass, wenn wir in den Supermarkt reingehen, es kein Produkt gibt, wo Menschenrechtsverletzungen dranhängen. Oder von dem wir wissen, es ist ökologisch überhaupt nicht tragbar. Ja. Deswegen ist, glaube ich, auch, ne, idealerweise erreichen wir so einen Punkt, wo es keine Label mehr braucht. Wenn man weiß, natürlich hat kein Produkt hier Tierrechtsverletzungen, ja, Menschenrechtsverletzungen, was auch immer, weil es ein Selbstverständnis gibt, dass man sagt, wir gestalten doch keine Lieferketten, bei denen wir wissen, das ist ökologisch nicht tragfähig oder das funktioniert nur, solange wir eine bestimmte Gruppe von Menschen ausbeuten. Das sollte es ja eigentlich so nicht geben und das muss in meinen Augen auch der Anspruch sein.
Ja.
Und da sind aber die Verantwortlichen letztendlich nicht die Menschen, die einfach in den Laden kaufen und sich Make-up kaufen, in den Laden gehen und sich Make-up kaufen, weil man das irgendwie so macht, sondern die Verantwortlichen sind ja diejenigen, die diese Produkte designen, die sie verkaufen, die politischen Rahmen geben sollten.
Voll.
Und das ist genau letztendlich unterm Strich, was wir machen, wenn wir sagen, Widerstand und Systemwandel.
Ja. In deinem Buch gibt es ja auch das Kapitel über den Umgang mit Medien. Und da ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich jetzt auch spannend finde, mit dem, was du gesagt hast, dass oft auf so einzelne Leute der alle Fehler projiziert werden jetzt, ne? Nicht nur, wie auf dich geguckt wird oder auf Greta oder auf andere AktivistInnen oder dass wir uns auch gegenseitig, weil du hattest das Beispiel mit der Zahnbürste, wir gucken, welche Holzzahnbürste ist die beste, aber wir gucken überhaupt nicht, wer sitzt denn oben und ist überhaupt dran schuld, dass wir uns dafür entscheiden müssen. Also wie viel Macht gibt man dem Konsumenten oder der Konsumentin und wie viel der Industrie und wie kann man auch das Mindset dahingehend ändern, dass wir sagen, klar, können wir im Einzelnen jeder was tun, aber besser wäre es doch, wenn wir unsere Kraft bündeln, um an die Industrien oder an die Regierung oder die Lobbys oder so ranzugehen. Hast du darauf eine einfache Antwort?
Nee, ich glaube, das fängt ein bisschen an bei unserem Menschenbild, ne? Das ist ja industriell gesehen ein total bequemes Framing. Man degradiert Menschen zu ihrer Rolle als Konsument oder Konsumentin. Und man sagt, du bist wichtig und bedeutsam, wenn du im Supermarkt stehst oder im Drogeriemarkt. Und ansonsten hast du keine Macht und spielst keine Rolle. Das ist super nice, weil Menschen fucken sich ab. Die wissen offensichtlich, ne, wir können eigentlich nichts richtig machen. Mhm. Man hat ununterbrochen schlechtes Gewissen, ist irgendwie ernüchtert und müde. Und die Industrie macht einfach weiter, als wäre nichts. Und das heißt, in dem Augenblick, wo wir feststellen, nee, Menschen haben auch dann eine Macht, wenn sie nicht im Supermarkt stehen. Zum Beispiel, wenn sie sich organisieren, wenn sie Interessensvertretung gründen, wenn sie protestieren. Dann auf einmal wird man gefährlich für Industrieinteressen. Und auf einmal sozusagen stellt man in Frage, warum das denn so normal ist, dass man einfach jedes Produkt auf den Markt schmeißen kann, bis irgendwer, ne, aufschreit und sagt, so, ey, ja, das darf doch nicht sein.
Und vor allem, wie lange diese Produkte auf dem Markt sein dürfen, bis irgendwann mal.
Naja, und es bräuchte auch Regeln, ne? Es bräuchte vernünftige Lieferkettengesetze. Also unterm Strich, wofür ich sozusagen werbe, ist, na klar, Menschen haben eine Verantwortung, aber in meinen Augen ist diese Verantwortung eben nicht begrenzt auf das, was man macht, wenn man einkauft. Im Gegenteil, die Verantwortung ist vor allem dort groß, wo wir als Kollektiv wirken können und eine Macht erwachsen kann. Mhm. Macht hat man ja nicht nur, Macht wächst auch. Und das ist, ich finde sozusagen, wenn wir von Konsummustern und Konsumkritik und diesem ganzen unverantwortlichen Industrien sprechen, so wichtig, dass wir wegkommen von diesem Denken, unsere Verantwortung haben wir nur dann, wenn wir einkaufen gehen.
Als es letztens einfach im fucking Golf von Mexiko gebrannt hat, saß ich da und ich habe mir diese Bilder angeguckt und ich dachte mir nur so, fickt euch, dass wir jetzt dastehen und immer noch darüber nachdenken, fahre ich jetzt die Strecke mit dem Auto zu meiner Oma oder nicht? Und dass wir immer noch darüber nachdenken, darf ich mir das jetzt erlauben, keine Ahnung, dem Kind zu seinem Eis einen kleinen Plastiklöffel dazu zu geben oder nicht? Ja. Natürlich tragen wir alle Verantwortung, aber in dem Moment war ich echt so, nee, ich bin so resigniert in dem Moment, was meinen eigenen Konsum betrifft. Ich habe vor 2 Jahren eine Doku in Kambodscha gemacht mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen zum Thema Bekleidung und zum Thema natürlich einerseits Menschenrechtsverletzungen in der Bekleidungsindustrie, von der wir vor allem hier in Europa oder in diesem Teil der Welt, sage ich mal, profitieren. Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch darüber gesprochen, wie klimafeindlich diese Kleidungsproduktion ist. Und ich habe danach total mein Leben umgekrempelt. Und das hat viel Energie und natürlich auch viel Geld gekostet und auch viel so Aufgabe von Dingen, die ich vorher gelernt habe, weil ich schon zugeben muss, dass Konsum absolut eine Sache war, die für mich eine total große Relevanz hatte, auch mit Statussymbolen zum Beispiel. Keine Ahnung, das war für mich einfach klar, als ich aufgewachsen bin. Ich werde so lange arbeiten, bis ich mir einen BMW oder einen Mercedes leisten kann. Das ist einfach bei uns Syrern so. So, ne? Das sage ich jetzt so salopp, das ist natürlich nicht allgemeingültig, aber ich dachte, das ist einfach so bei uns. Ne? Mhm. Und ich habe mir diese ganzen Sachen versucht irgendwie abzugewöhnen und dachte, nein, ich muss jetzt meine Gedankenstrukturen aufbrechen und so. Und dann denke ich mir, ja, mache ich jetzt als Individuum. Und dann kommen trotzdem diese Riesenkonzerne und pissen mir in meine neuen schönen Gedanken rein. Was soll ich auf meinen Scheiß verzichten? Und ich finde es natürlich, ich kann das jetzt so sagen, weil lol, wir sind unter uns und haha, es hören natürlich sehr viele Menschen zu, aber ich weiß natürlich, wir tragen eine Verantwortung, aber ich bin zurzeit einfach nur ultra resigniert und denke mir so, wisst ihr was, bis ihr oben da euren Scheiß nicht auf die Kette kriegt, warum soll ich jetzt eigentlich auf 1000 Sachen verzichten und versuche, mein Mindset zu brechen und zu ändern? Gehe ich lieber auf die Straße und demonstriere?
Ja, aber genau darum geht's doch, oder? Warum sollten die ihren Kram ändern? Die ändern das in dem Augenblick, wo der öffentliche Druck zu groß wird.
Und aber durch Konsum?
Machen wir, nee, durch Protest, durch Widerstand, durch Organisieren.
Das kann ich ja alles machen, aber
durch Campaigning. Nee, an die Sache mit dem Konsum, ich finde, das ist keine schwarz und weiße Frage, aber du hast es eben beschrieben, ne? Du bist dahin gereist, du hast danach ganz viel verändert, das hat Zeit und Geld gekostet, das sind 2 Privilegien zum Beispiel. Voll. Also solange es ein Privileg ist, nachhaltig zu leben, stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und das heißt nicht, dass die Privilegierten nicht auch eine Verantwortung tragen, was zu tun, aber es heißt eben, dass unsere Verantwortung dort am größten ist, wo wir uns organisieren, wo wir Druck, politischen Druck ausüben können. Und alles drumherum nett und wichtig ist, aber diese politische Verantwortung, die wir tragen, nicht ersetzen kann. Und ich glaube, das ist eben dieses gewaltige Missverständnis, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich bin dann bedeutungsvoll, wenn ich eine Kaufentscheidung treffe und nicht, wenn ich mich eben entscheide, auf die Straße zu gehen oder nicht. Und das ist das Bequemste für die Konzerne, was man machen könnte. Dass die Menschen sich da richtig abarbeiten und vor der Eisdiele streiten über die Eislöffel, während die ihre nächsten großen Verträge unterschreiben, während die expandieren, um die Welt reisen und irgendwie noch mehr Lebensgrundlage ausbeuten. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ja. Und das ist auch, und das sozusagen, wie krass manipulativ diese Wahrnehmung auch ist, merkt man auch daran, dass zum Beispiel diese CO2-Fußabdruckrechner, kennt man ja vielleicht, ja, ne? Da gibt man so einen, fliege ich und was esse ich und wo wohne ich, und dann sagen die dir, wie groß dein CO2-Fußabdruck ist. Einer der ersten von diesen Rechnern wurde von einem britischen Ölunternehmen entwickelt.
Junge.
Weil die natürlich denken, geil, die Leute haben alle schön weit, Leute, ja, tobt euch richtig aus, berechnet mal euren eigenen Fußabdruck, damit niemand auf die Idee kommt, mal zu hinterfragen, was denn eigentlich der CO2-Fußabdruck von diesem Unternehmen ist und ob die vielleicht mit dafür verantwortlich sind, dass wir erst in der Klimakrise sind. Mhm. Es ist eine Strategie, es ist Ablenkung, und die Leute ins Private reinzuschicken, dass die sich am Abendessen zu streiten, ist natürlich geil für jeden, der richtig Bock hat, noch weiter Planeten auszubeuten.
Naja, vor allem, weil halt auch diese Unzufriedenheit zu mehr Konsum führt, weil wir ja gelernt haben, jegliche Form von Unzufriedenheit mit irgendeiner Form von Konsum zu füllen.
Ja, und dann ist das natürlich sozusagen Marketing Next Level. Ich habe da in meinem Podcast mal eine Folge drüber gemacht, wo wir mit so Marketingforschern gesprochen haben. Das ist natürlich total geil, weil man den Leuten gerade sagt, super, wenn jedes dritte Produkt, was du kaufst, irgendein grünes Sternchen drauf hat, dann bist du ein besserer Mensch.
Ja.
Und das geht total ab. Das heißt, heute, wenn man mal so durch irgendwie Drogeriemärkte läuft oder so, sieht man so, dass ganz viele Produkte so ein bisschen runtergerockt aussehen, so als wäre es so ein bisschen so shabby Recycling, wir machen die Welt besser. Und das ist aber natürlich auch irgendwie eine Strategie dahinter. Klar, es gibt Produkte, die sind einfach besser, weil sie irgendwie verpackungsfrei sind oder weil sie ökologischer sind. Das ist auch cool, wenn man Geld und Zeit hat, sich das zu kaufen, dann ist es natürlich besser als was anderes. Aber unterm Strich sozusagen manipuliert man natürlich nur Menschen auf einer neuen Dimension, indem man mir sagt, hey, du hast verstanden, dass die Welt schlecht ist. Super, kauf dich frei von deinem schlechten Gewissen.
Hm. Voll, und gleichermaßen gilt das ja für dieses Kleidungsding. Und ich bin da auch übelst krass drauf reingefallen, dass ich allen Leuten gesagt habe, ja, Leute, ihr dürft keine Fast Fashion mehr kaufen. Ihr habt Blut an euren Körpern so mäßig, weil ich tatsächlich auch die Menschen gesehen habe und kennengelernt habe, die diese Kleidung herstellen. Das heißt, ich bin vom Persönlichen ins Persönliche gekommen. Mhm. Und natürlich habe ich auch politische Forderungen gestellt, aber ich habe mich jetzt davon verabschiedet, jedem Menschen zu sagen, was ich für Konsumentscheidungen für richtig halte, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch ein ultra krasses Privileg ist, sowohl fair als auch secondhand zum Beispiel in bestimmten Größen zu bekommen oder bei fair getradeten Klamotten eben die Frage von Zugänglichkeit aufgrund von Preisniveau.
Voll. Ich glaube, was natürlich sinnvoll ist, ist, wenn Menschen davon selber drauf kommen, ne? Also sie sehen deine Doku und im Idealfall denken sie danach von sich selbst, ah ja, krass, ich habe jetzt das Privileg, was zu ändern und dann ziehe ich das auch durch, ne?
Ja.
Weil das wollen wir natürlich nicht unterbinden, dass Leute sich da trotzdem bemühen können, je nach ihren Möglichkeiten.
Ja, aber es geht natürlich auch so schnell, also rutscht das auch in so klassistische Debatten rein, ne? Also, ja. Ich spreche da mit Politikern und die sagen, muss man nicht gendern, sind in der Regel Männer, sagen dann so, oh ja, ihr Jungen wollt jetzt alle ne Klimaschutz, aber dann steht ihr doch bei Primark an. Und das kann man so sagen, aber was dahinter steckt, ist natürlich auch ein krasses Herablegen auf Menschen, die in ganz anderen Kontexten leben und die sich eben nicht Gedanken um das Ende des Jahrzehnts machen können, weil sie damit beschäftigt sind, sich Gedanken um das Ende des Monats zu machen. Und das ist schon abgefuckt genug. Und sie dafür zu schäden, dass die Politik ihrer Verantwortung nicht gerecht wird und dafür sorgt, dass eben jede Lieferkette zuverlässigerweise nachhaltig und ökologisch tragbar ist, geht nicht auf. Also ich glaube nicht, dass der Anspruch an jeden Menschen sein kann, irgendwie von vorne bis hinten irgendwelche Gesetzesbeschlüsse zu verstehen. Ich glaube, entscheidend ist, sind zwei Sachen. Das eine ist eben, dass wir uns bewusst werden, wir haben eine Macht und die wächst dann, wenn wir uns zusammentun. Das heißt eben, dass wir auch bedeutsam sind dann, wenn wir gerade keine Kaufentscheidung treffen. Und das ist das Mächtigste, was wir tun können, ist uns eben wichtig zu nehmen, ernst zu nehmen, als politische Wesen zu verstehen. Mhm. Und das kann man ausleben bei gefühlt jeder Organisation, die ja eine Internetseite hat, bei Bewegungen wie unserer, aber eben auch vielen anderen Bewegungen, die immer wieder in jeder Stadt ja zu Demonstrationen aufrufen. Ja. Das hat auch was zu tun mit seiner, sozusagen, wo man persönlich arbeitet, wo man persönlich lebt. Das ist auch sehr politisch. Also wie steht es eigentlich um die Firma, in der ich bin? Wird die klimaneutral? Wie setzt die sich ein für die Rechte von Menschen, die bei uns arbeiten oder die, was auch immer, mit uns zusammenkommen? Das ist das eine. Also wir sind mehr als KonsumentInnen, wir sind politische Wesen und wir haben eine Macht. Und diese Macht ist dann am größten, wenn wir uns zusammentun. Und das Zweite ist, die Politik ist in der Bringschuld uns gegenüber. Ne? Sie ist verantwortlich dafür und in der Position, dafür zu sorgen, dass selbstverständlich planetare Grenzen eingehalten werden, dass Lieferketten nachhaltig sind, dass wir uns darauf verlassen können, jedes fucking Produkt ist ökologisch tragbar. Das sollte der Grundanspruch sein. Mhm. Und das heißt auch, dass wir einen Anspruch haben können, dass unsere Mobilität nicht den Planeten zerstört und dass die Art und Weise, wie heute unsere Industrie organisiert wird, nicht dafür sorgt, dass in 40 Jahren sozusagen unsere Wirtschaftsgrundlagen in Frage gestellt werden. Das muss unser Grundanspruch sein. Und ich habe das Gefühl, teilweise, es gibt so eine Tendenz dazu, unsere politischen Entscheidungsträger in diesem Land so in Schutz zu nehmen, zu sagen, ja, sind doch auf einem guten Weg und sie geben sich Mühe und muss sagen, ey Leute, seit 40 Jahren ist bekannt, wie die Klimakrise eskaliert und seit 40 Jahren hat man sich entschieden, nicht genug zu tun, um sie aufzuhalten, zu Lasten von denen, die schon am wenigsten haben, denen es am schlechtesten geht, ja, die am meisten diskriminiert sind oder die eben am jüngsten sind, weil wir am längsten noch leben werden. Und wir müssen diesen Anspruch haben können, dass sich Politik kümmert und wenn sie das nicht tut, dann müssen wir es eben deutlich machen und diese Entrüstung und diesen Anspruch auf die Straße tragen.
Wenn wir bei Straße sind, wir haben uns vorher...
Du sprichst jetzt über Haftbefehl.
Genau. Yo. Es geht jetzt endlich um Rap. Nein, aber es geht um Musik. Welcher Klimasong ist derjenige, den wir auf die Playlist packen können, der dich irgendwie auf jeder Demo empowert und noch nicht langweilt?
Okay. Neben ganz, ganz vielen Songs, die wir natürlich gerne auf unseren Demos hören. Ich glaube, einer, der immer wieder vorkommt, ist Schüsse in die Luft von Kraftklub.
Cool. Du warst ja bei denen in der Sendung, ne?
Ja.
Und das ist witzig, nett. Weil ich habe das vorhin gesehen und da hattet ihr diese sehr gute Rubrik, wo ein Promi bei denen anruft und die wissen nicht, wer es ist.
Ja.
Und dann muss man so ein bisschen, wer bin ich mit denen spielen. Und das ist voll die geile Idee. Und bei euch war es Danger Dan.
Und wir haben den einfach nicht erkannt. Wir haben geraten.
Der hat sich aber auch so krass mit der Stimme verstellt.
Ja. Der war auch richtig gestillt. Und jetzt war ich aber gerade am Wochenende mit ihm auf so einem auf so einem Modellprojektfestival in Niedersachsen und es war einfach so witzig.
Warst du mit den Antilopen oder mit?
Nee, er war da, glaube ich. Ich glaube, er war mit den Antilopen da und ich war aber da, weil ich eine Lesung gemacht habe auf dem Festival. Es war super schön und Freunde von mir, die bei Giant Rooks spielen, waren da. Genau, ja.
Ach, das war so ein Pilot-Ding.
Genau, und deswegen durfte ich auch ganz, ganz viele kritische Kommentare bekommen, aber das war tatsächlich ein abgefahrenes Testkonzept. Also jeden Morgen wurde jeder und jede auf dem Gelände getestet, egal ob geimpft oder nicht. Und das heißt, es war super safe alles und man konnte dann auch wirklich einfach tanzen. Es war so schön richtig gute Stimmung. Und weil es eben so eins der wenigen Festivals ist, die so ein bisschen regulär stattfinden können, waren auch einfach gefühlt alle da. Mhm. Also ich saß dann, hab Kaffee getrunken und jede Minute kam irgendwer vorbei.
Sehr bezeichnend, dass wir nicht eingeladen waren, Josi. Oder warst du eingeladen und ich war nicht eingeladen?
Nee, war ich nicht, aber ich war die letzten 3 Wochen jedes Wochenende auch mit den Antilopen unterwegs und ich habe jetzt ungefähr 15 Mal deren Konzert gesehen.
Geil.
Ich habe es verpasst, ich habe aber die Ning gehört. Und boah, ich bin ja so geschmolzen. Kennt ihr Li Ning?
Mm-mm.
Also das wäre wirklich
ein
Prime-Song. Also es ist wirklich, ich war im Publikum, ich habe meinen Freunden das geguckt und wir waren echt so geflasht. Und dann bin ich ins Backstage gelaufen und dann kam Li Ning zu mir und meinte, boah Luisa, du, ich wollte ja nochmal sagen, ich war ja irgendwann mal irgendwie auf einer Veranstaltung mit dir und ich habe echt so einen großen Respekt und so die Arbeit und ich war echt am Boden, ich habe fast geweint, ich war so gerührt. Und meinte so, nee, aber ich bin doch dein größter Fan. Das war so schön.
Pack doch einen Song auf die Playlist.
Li Ning, ich suchte den Song, ist aber sehr berührender Song.
Ja.
Sehr softy, By My Side heißt der.
Kann alles rauf.
Richtig guter nach dem Marschieren-Song danach. Ja. Wenn man zu Hause, ich muss immer an diesen Peter Fox-Line denken. Ein Hooligan liegt seiner Frau in den Armen und weint. Muss ich immer dran denken, wenn ich von der Demo komme.
Als Hooligan.
Ich bin der Hooligan.
was ist dein Playlist?
Ich habe Tomboy von Princess Nokia. Ich finde, dazu kann man richtig gut laufen einfach.
Das stimmt.
The girl is a Tomboy.
Stimmt. Ja.
Ja, dazu laufe ich immer auf Demos.
Ich würde Kendrick Lamar mit Alright draufpacken. Ja.
Krasser Song.
Genau.
Krasser Song zum Demonstrieren auch.
Stimmt.
Und ich würde auch gerne noch was von Antilopen draufpacken, einfach weil ich dieses Konzert so krass liebe und mich daran nicht satt sehen kann. Und ich packe den Enkeltrick drauf.
Auch ein guter.
Das ist so ein krasser Ohrwurm.
Hä, aber kann es sein, du bist die ganze Zeit mit den Antilopen unterwegs und dann bist du aber nicht beim Wattenschlick?
Nee, ich bin mit Fettoni unterwegs und wir haben ganz viele Picknickkonzerte mit denen zusammengespielt.
Nice. Okay.
Und es ist aber voll cool, weil die Antilopen auch eine DJ mit haben, die auch aus Leipzig ist und wir kennen uns von früher. Und es ist so geil, dass wir beide uns da treffen und sehen.
Shoutout an Jenny Schaab, Alter. Wir freuen uns mega.
Und wir hatten einfach so eine geile Zeit nach dieser krassen langen Bühnenabstinenz. Und Helene und ich, wir hatten jetzt vorgestern einen wunderbaren Live-Podcast zusammen und da ist mir aufgefallen, diese Resonanz vom Publikum, die ist einfach so essentiell für einen Künstler. Ich glaube, wenn jemand jetzt so groß wird und überhaupt nicht diesen Rückhalt oder auch diese Resonanz hat, du hast ja gar keine richtige Meinung, was die Leute von dir denken. Also du hast es nur übers Internet. Voll. Aber du spürst keine Emotionen, du spürst keine Energie und so. Es klingt auch voll schwafelig. Krass, und ich dachte, mir hat gar nichts gefehlt während Corona. Ich habe wirklich gedacht, es hat mir nicht gefehlt.
Ja.
Und dann war ich auf der Bühne und wusste so, fuck, doch.
Ey, das war so krass einfach. Shoutout an alle, die da waren bei unserer Live-Show. Vielen Dank übrigens auch nochmal an alle Leute, die einfach auch Tickets gekauft haben. Wo ich so, war was wirklich?
Ihr könnt das doch hier umsonst hören, ihr Trottel. Wir kaufen
Tickets? Völlig absurd. Und das war so krass. Und dann einfach, dass wir auch zusammen saßen und die Leute so laut gelacht haben. Das war so geil einfach.
Voll. Wir haben echt überlegt, ob wir jetzt so Einspieler einspielen.
Ja.
Immer wenn so irgendwas super Lustiges ist. Ab jetzt gerne. Also.
Genau, jetzt. So Leute, wir gehen mal ins Freundinnenbuch.
Unser großes Freundebuch.
Yes. Guck mal, Luisa, so sieht das aus.
Sag mal, kann man das kaufen? Wie hot ist das? Ihr seht so toll
leider
aus.
Leider nicht.
Also für dich können wir bestimmt eins drucken.
Ja.
Wie gut wäre es, wenn wir das irgendwann verkaufen?
It, ja.
Ja, wir verkaufen das, wenn das vollgemalt ist. Und dann spenden, wir den Erlös. Ja. Wir stellen jetzt ein paar Fragen.
Cool.
Du nimm die nicht zu ernst.
Doch bitte sehr ernst.
Okay.
Du musst dir ganz viel Zeit lassen beim Beantworten. Das ist das Liebste. Okay, die erste Frage ist, wie würdest du gern heißen?
Lucia.
Lucia. Was ist dein Sternzeichen?
Stier.
Dein Lieblingsessen?
Eis.
Welches?
Himbeereis.
Mhm.
Lieblingsort?
Auf meinem Rennrad.
Geil. Durch welche Stadt?
Bin ich super flexibel.
Weil Berlin ist doch
ja da, ist am liebsten da, wo ich nicht das Gefühl habe, ich werde in der nächsten Straßenecke umgebracht.
Ich bin überhaupt nicht so jemand, der immer sagt, das ist alles zu viel Verkehr und es ist mir alles zu
laut. Aber das ist mörderisch.
Ey, es ist wirklich scheiße gefährlich. Ich würde niemals gerne freiwillig einen Helm tragen, aber hier würde ich.
Man muss es machen. Ja, das Ding ist, also ich...
Du trägst Helm, hoffentlich.
Meine politische Vision, ich möchte, dass Fahrradfahren nicht mehr politisch ist, einfach nur, weil ich nicht das Gefühl haben muss, in jedem Augenblick, wo ich aufs Rad steige, begebe ich mich in so einen fossilen Widerstand gegen so eine Stadt, die nur für Autos gemacht ist.
Ey, es ist wirklich gerade in Berlin, so einige Kieze einfach autofrei zu machen, hätte einfach nur Vorteile. Es gibt keinen Nachteil dran. Und ich weiß nicht, jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, damit das passiert. Und ich habe...
Komm zu uns.
So, ich würde gerne aufhören mit...
Das ist, glaube ich, die komplett falsche Kategorie, weil ich gefühlt habe, also für mich kann ich stattdessen sagen, ich würde gerne anfangen mit Gärtnern.
Gärtner.
Ich glaube, das ist was ganz Tolles. Ich glaube, also wenn man Zeit im Garten verbringt, das ist gut für die Seele. Ich habe so einen kleinen Balkon. Er sieht aus wie so eine Brachlandschaft. Es ist tragisch. Man denkt, da wohnt jemand drin, da wohnt jemand drin drauf. Also da wohnt jemand, die überhaupt, also die sagen, kein Funken Verständnis oder Liebe für die Natur und für Pflanzen hat. Und das Gegenteil ist einfach der Fall. Ich habe keine Zeit und das ist ein großes Ziel. Also damit würde ich anfangen.
Okay. Ich bin dankbar für
Die Schönheit der Welt. Und Hafermilch, die lecker schmeckt.
Bestes Tier der Welt.
Bestes Tier der Welt, das finde ich judgy.
Carly. Helene will das, dass du ihren Hund nennst. Das sagt sie allen. Das kann nicht immer ziehen.
Nee, ist auch total unauthentisch, weil Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Haustieren habe.
Shit. Generell geht es um Domestizieren oder magst du sie nicht?
Nee. Ich große Tierliebe natürlich. Ich finde das Konzept einfach... Also ich sehe dann, jetzt komme ich in Teufelsküche echt dann lieber einen Shitstorm gegen Männer. Ich sehe so viele Tiere von Menschen, wo ich mich frage, boah, das ist cool, dass man den Menschen gefallen tut, aber wie geht's dem Tier gerade? Und mir bricht es immer ein bisschen das Herz, also dann ist er extrem glücklich aus. Aber
ist auch gerettet worden, also das war jetzt keine Entscheidung, die Helene...
Ja, ich glaube, das muss man ganz vorsichtig sein und so, aber ich
habe manchmal das Gefühl,
ich glaube, die Tierhalter-Szene ist eine sehr rabiate Szene.
Ich muss es auch sagen, dass ich gleich gerade in mir so einen kleinen was kommt jetzt. Ja, aber
ich finde einfach, aus so einer tierrechtlichen Perspektive mache ich mir viel Gedanken darüber, unter welchen Bedingungen leben eigentlich sozusagen Haustiere. Und ich habe das Gefühl, ja, einigen davon geht's dann vielleicht auch gar nicht so gut.
Ich glaube, du stößt hier total auf offene Ohren, wenn es darum geht.
Ja, aber ihr merkt schon, ich habe diese Debatte, ich probiere die wirklich zu vermeiden, weil ich das Gefühl habe, so ich kenne auch so viele Leute, die so derbe, süß und lieb und so respektvoll mit ihren Haustieren umgehen. Das heißt, nur Front, ich finde aber das Konzept dahinter, das irgendwie irritiert mich.
Voll, aber das ist doch beides total eine legitime Meinung. Also natürlich sind Haustierbesitzerinnen total liebevoll zu ihren Haustieren. Das steht ja überhaupt in keiner Frage. Ja. Ne? Aber die grundsätzliche Frage, ob Domestizieren von Tieren in Großstädten vor allem Sinn macht, ist eine total berechtigte Frage. Und als meine Katze gestorben ist letztes Jahr, RIP Uschi, war ich so...
Gott, hab sie selig.
Voll. Ich bin einfach gerade... Also ich habe dieses ganze Konzept in Frage gestellt, weil ich mir so dachte, ich bin jeden Tag mit ihr rausgegangen in den Garten und habe so viel wie möglich versucht, sie in der Stadt sich an ihrem natürlichen Habitat bedienen zu lassen. Aber musste am Ende feststellen, es gäbe auf jeden Fall noch ein paar Stufen nach oben, wo sie es besser hätte haben können, irgendwie auf einem Land, ne, mit noch mehr Auslauf. Und dieses ganze Prinzip von Tieren in die Stadt habe ich total hinterfragt. Ich habe da keine Antwort drauf, aber ich kann total verstehen, dass man das kritisch sieht und es geht mir jetzt komplett genauso und ich würde mir auf gar keinen Fall eine neue Katze in meine kleine Berliner Wohnung holen.
Mir geht's so mit großen Hunden, dass ich mir halt denke, so krass, du lebst halt auf 60 Quadratmetern und kannst halt einmal 10 Minuten und einmal eine halbe Stunde am Tag raus und dann holst du dir halt einen Husky oder sowas oder einen Dalmatiner oder generell einen Hütehund zum Beispiel. Das merke ich schon immer wieder, wie ich dann so innerlich so ins Stottern komme. Aber dann frage ich mich auch an der Stelle wieder, wie viel müsste es eigentlich Systemverantwortung geben und wie viel ist es gerade eine individuelle Frage? Mhm. Wieso dürfen überhaupt Hunde gezüchtet werden? Warum darf das überhaupt? Also das ist ja eigentlich eine völlige Absurdität und das sage ich über einen Hund, den ich zwar nicht vom Züchter gekauft habe, sondern der dann über viele halb dramatische Umwege zu mir gekommen ist. Aber am Ende des Tages kommt er aus einer Zucht und ich genieße das, dass ich weiß, was Carly für ein Hund ist und dass ich weiß, was so rassespezifisch ist und was, dass ich keine Ahnung, auf seine Intelligenz eben adäquat reagieren kann und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es doch, also trotzdem stehe ich dem total kritisch gegenüber. Aber
dickeste Props an jeden, der Tiere aus solchen Umständen rettet und wie auch immer aufnimmt, ihnen ein besseres Leben gibt. Also da überhaupt keine Diskussion.
Wollen wir zurück zum Thema?
Ja, es ist das beste Tier der Welt. Ich finde, also da würde ich jetzt, glaube ich, so aus einer Gerechtigkeitsperspektive irgendein Tier sagen, ist eigentlich so ein, weiß ich nicht, so ein Fünfzeller, so den niemand kennt. So, gestern habe ich mit einem Kieselalgenforscher ganz lange gesprochen. Das sind ja auch so Einzeller. Also so Algen, das ist wahrscheinlich jetzt die falsche Kategorie dafür, aber dachte ich so, crazy, jeder vierte Atemzug, den wir machen, sozusagen geht auf Kieselalgen zurück, weil die so krass viel Sauerstoff produzieren. Und ich denke, ich weiß nicht, so ein Äquivalent in der Tierwelt fände ich ganz nice. Dafür würde ich mich aussprechen.
Voll die Streberantwort.
Ja, also ich würde, glaube ich, so eine kleine Ameise nehmen, die niemand kennt, von der man gar nicht den Namen weiß und die immer übersehen wird, weil alle sich irgendwie so über, weiß ich nicht, Giraffen freuen. Und ich würde sagen, nee, wisst ihr was, Leute, die Arbeit, die machen ganz andere.
Meta.
Ja, what can I say?
In 5 Jahren bin ich.
30? Was sagt man dann? In 5 Jahren bin ich hoffentlich
mit einem schönen Garten.
Hoffentlich ist dann mein Garten, also habe ich mit meinem Gärtner angefangen.
Ist auch fast ist dann Erntezeit? Nein, in 5 Jahren? Ja, heute in 5 Jahren ist Erntezeit.
Erlebt ihr mich nicht im Studio, sondern bin ich in Gummistiefeln.
Gut.
In 5 Jahren bin ich in Gummistiefeln, stehe dann hier. Das macht mir Angst. Das ist ein bisschen obvious.
Die Klimakrise.
Na gut. Du darfst eine Frage deiner Wahl an egal wen stellen. An wen ist es und was ist die Frage?
Sorry, ich will nicht unterbrechen, aber ich hätte auch eine Frage mitgebracht von jemandem.
Cool, wirklich?
Ja, also von meinem Mitbewohner.
Wow, was war das gerade? Du hast einfach so kurz geschluckt, als du dem ganzen Titel gegeben hast.
Als ob niemand weiß, mit wem du zusammen bist.
Mein Mitbewohner hat mich gefragt für diese Kategorie, woher du die Kraft für so viel Aktivismus nimmst.
Wie oft wird dir diese Frage gestellt?
Genau, das bestimmt sehr oft.
Du musst sie trotzdem beantworten.
Genau. Ohne das jetzt so überladen zu wollen, aber die Welt ist einfach wahnsinnig schön und Menschen können so tolle Sachen machen. Und ich denke, was für ein krasses Privileg, dass ich daran beteiligt sein darf. Das ist cool. Und ich bin nicht alleine damit. Das ist, glaube ich, die andere Sache. Ne? Man denkt schnell, dass man alleine ist mit den ganzen Problemen auf der Welt und dass man die einzige Person ist, die sich gerade diese Gedanken macht und die einzige Person, die das so erschöpft und überwältigt. Aber es stimmt einfach nicht. Und wenn wir sagen, Augen auf, die Klimakrise ist da, meine ich auch immer auch Augen auf, die Menschen sind da und wollen was dagegen tun.
Junge, das ist voll die nachhaltige Antwort.
Ja.
Ich dachte, deine Antwort würde sein Wut. Und das ist super unnachhaltig.
Ja, Wut erschöpft total.
Übel.
Ist nicht so produktiv, finde ich, ja.
Junge. Okay, aber trotzdem darfst du jeder Person auf der Welt,
aber dafür gibt's doch gar keine Antwort, oder wie sollen wir die denn einfordern? Trotzdem,
vielleicht wird die Person ja irgendwann mal eingeladen, dann können wir sagen, hier, Luisa Neuber war da und die hat eine Frage an dich.
Ich glaube, ich würde von mehr Menschen gerne hören, ob sie eigentlich Angst vor der Zukunft haben und wie sie damit umgehen. Mhm. Und das würde ich insbesondere gerne von den Menschen hören, die so tun, als hätten wir alles so im Griff und so. Ne? Also ich habe gestern mit Wolfgang Kubicki diskutiert und das wäre eigentlich eine Frage, die ich an ihn hätte, so. An so Machermänner, die so tun, als sei das Problem eigentlich die Aktivistin, die so ein bisschen ungeduldig ist. So, was geht da drin ab? Wie gehen die Menschen damit um, mit dem Wissen, dass sie Kinder haben und Enkel haben und irgendwie dieser ganze Laden uns droht wirklich auseinanderzufliegen. Und wir anfangen müssen, die Dinge grundlegend anders anzugehen.
Aber das musst du dir doch voll oft denken, oder? Wenn du mit Leuten, mit Menschen, PolitikerInnen sprichst. Wie könnt ihr keine Angst haben?
Ja, ich glaube, dass da kommen wir, aber also ich meine, vordergründig könnte man sagen, klar, wenn du so damit beschäftigt bist, deine eigene Programmatik und Biografie vor dir zu rechtfertigen, bleibt nicht so viel Platz für Angst und Zweifel. Dann haben wir so ein männliches Politikerbild. Du musst immer so Macher und sein und so Souveränität ausstrahlen. Und irgendwer hat mal gesagt, dass Souveränität heißt, du darfst keine Gefühle zeigen. Und deswegen machen sie es alle nicht. Ich glaube, dahinter stehen aber wirklich so die Fragen von, ne, wie können wir einen Umgang mit dieser existenziellen Lage finden, die uns Kraft gibt und trotzdem ehrlich ist?
Wisst ihr, was ich glaube, was ein großes Problem ist? Und das halte ich auch für jede einzelne zwischenmenschliche Beziehung, die einfach zwischen zwei Individuen schon stattfindet, für ultra problematisch. Nämlich, dass wir immer wieder diese Schuldfragen stellen. Immer und immer wieder. Und viel weniger oder viel zu wenig in die Zukunft kommen. Und das Problem ist, je öfter wir Schuldfragen stellen, desto öfter kommen wir in diese Reaktanz, die du gerade beschrieben hast, dass ein Politiker dann halt einfach da sitzt und halt sagt, so ja, wie du gerade schon gesagt hast, seine eigene Biografie zu rechtfertigen und zu sagen, ja, so war das halt und so machen wir das halt schon seit, keine Ahnung, 60 Jahren und das ist schon in Ordnung so. Dieses reaktante Verhalten aus meiner Sicht dann abgeschaffen werden könnte, wenn wir versuchen, vor allem im Zwischenmenschlichen diese Schuldfragen, und da meine ich jetzt tatsächlich individuelle Schuldfragen, aufzulösen und jetzt natürlich nicht politische, ganz im Gegenteil, politische Schuldfragen müssen wir stellen, keine Frage. Vor allem, wenn daraus irgendeine Verantwortung resultiert, die vielleicht sogar in Reparationen ausarten darf oder muss.
Aber hat es nicht auch was damit zu tun, dass sozusagen letztendlich steht auch so eine Frage von Fehlerkultur im Raum? Ich glaube, dass wir nicht in die Position kommen werden, das zu tun, was wir tun müssten, wenn es nicht so einen Moment der Intervention gibt, dass man sich hinstellt und sagt, Leute, sorry, wir haben uns da komplett verrannt.
Ja.
Wir haben gedacht, dass die Klimakrise ein Problem von den Grünen und Greenpeace ist und haben irgendwie es abgefeiert, dass wir keinen Klimaschutz machen. Und jetzt stellen wir fest, es war politisch richtig dumm und auch nicht zu rechtfertigen. Und wir müssen die Sache grundlegend anders angehen und wir müssen uns auch bei euch entschuldigen. Leute, wir haben euch erzählt, dass wir die Lage im Griff haben, dass alles nicht so schlimm ist, dass man nicht so ungeduldig sein soll und dass wir doch die Wirtschaft beschützen müssen. Und das war alles falsch. Und ich glaube, Leute würden das respektieren und gut finden und auch dann die Möglichkeit haben, ihre eigene Haltung zu hinterfragen. Aber solange es sozusagen keinen Raum dafür gibt, in dem man ehrlich reflektiert mal sagen kann, hey, wir wussten schon Bescheid, was losgeht. Es war kein Informationsproblem, was wir hatten in der Vergangenheit, sondern man hat sich eben wohl informiert entschieden, die Klimakrise weiter voranzutreiben. Das ist in meinen Augen ein ganz dringender Schritt. Und das gibt es aber in unserer politischen Kultur eben ganz selten, dass Menschen ehrlich eine Art von, weiß ich nicht, Reflexion anstreben können.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass das in Zukunft mehr und mehr stattfinden wird. Ich habe eine Frage noch dahingehend. Glaubst du, dass Frau Merkel, wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem Amt ist oder dass sie als private Person eine bessere Klimaschützerin ist, als sie es als Politikerin ist oder in ihrer Rolle als Kanzlerin?
Also ich werde jetzt ganz viel gefragt, gerade ob ich mal was zu Merkel sagen kann. Und,
okay.
Und ich, das ist für mich ein bisschen merkwürdige Rolle. Also ich kann sozusagen über ihre Klimapolitik sprechen, von dem, was wir on paper wissen, was sie gemacht hat. Aber ich, ich bin 25, was kann ich sagen über eine Kanzlerin, die ich sozusagen zu langen Zeiten ihres Lebens überhaupt nicht kannte. Was aber Bernd Ulrich sagt, das ist eben der Redakteur, der Journalist, mit dem ich das Buch geschrieben habe, und der hat sie ganz, ganz lange begleitet auf so Reisen. Also 25 Jahre lang hat er sie politisch wirklich sozusagen eng begleitet und kennt sie deswegen auch so ein bisschen. Und er schätzt Frau Merkel so ein, dass sie trotz ihrer Machtposition, trotz ihrer ganzen Verantwortung, trotz diesem ganzen krassen Männerklüngel in der Politik, dass sie trotz all dem eine gute Person ist und einen guten Charakter hat. Und das ist, das klingt so banal, aber es ist was Außergewöhnliches in der Politik und in dem Business, wo sie ist.
Glaube ich sofort.
Das glaube ich nämlich eigentlich auch. Die Grunderwartung ist, dass du immer ein bisschen böser bist als dein Gegenüber. Und sie hat einstecken können, sie ist auch hart gewesen und so, aber so charakterlich glaube ich.
Und sie hat ja auch Fehler eingestanden.
Wollte ich gerade
sagen. Als eine der wenigen PolitikerInnen, innen, auch wenn, genau, man kann das alles in deinem Buch nachlesen. Es gibt ja auch ein Kapitel.
Also kurzum, ich glaube, dass sie, also ich fand sie auch persönlich ganz sympathisch und so, ich kritisiere ihre Politik, aber das würde ich ein bisschen trennen zu ihrer Persönlichkeit und ich glaube, dass die ernsthaft besorgt ist, zumindest. Und das ist tragisch, weil man denkt so, ja, Junge, ne, die war 16 Jahre in der Macht. Das ist jetzt toll, wenn man jetzt sich sorgt. Hätte vielleicht auch mehr machen müssen. Weiß sie auch, dass ich das so denke. Aber ja, ich glaube, dass sie, dass da privat mehr, viel mehr dabei ist. Mhm. Und ich beneide sie nicht um ihr Amt.
Ja, voll.
Auf gar keinen Fall, ey. Ich glaube, yo, nope. Ich bin trotzdem sautraurig, dass sie geht und habe große Angst vor dem, was kommt. Muss ich.
Voll.
Was ist mit deiner Prognose für kommende KanzlerkandidatInnen? Was sind deine Gefühle?
Dramatische Lage. Wir sind von der Jahrhundertwahl. Die nächste Legislatur ist noch die Legislatur, in der wir die besten Chancen haben, wirklich viel gegen die Klimakrise zu tun. Und wir stehen da. Es gibt keine Debatte darüber, wie gefährlich die Klimakrise für uns wird. Auch hier, es gibt keine tragfähigen Pläne, wirklich unseren gerechten Beitrag zu 1,5 Grad zu leisten. Also um die Durchschnittstemperatur der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist eine Bankrotterklärung politisch, was gerade abgeht. Es ist, finde ich, eine Zumutung für dieses Land zu wissen, das ist jetzt irgendwie die Auswahl, die man hat. Und natürlich kann man da nochmal eine große Diskrepanz aufmachen. Wir wissen, dass wir verschiedene Kandidaten haben und manche sind deutlich inkompetenter als andere. Aber jo, 82 Millionen Menschen in diesem Land und das ist so die Choice, das ist schon irre. Krass. Ich glaube, man muss diese Bundestagswahl als Schadensvermeidungswahl verstehen. Alles tun, um das Schlimmste zu verhindern und dann wissen, dass wir richtig viel zu tun haben und es darauf ankommen wird, dass sich die Gesellschaft in den nächsten 4 Jahren richtig gut organisiert, damit wir den Wandel bekommen, den wir dringend brauchen.
Vor allem, und da gucken wir nach Deutschland, ne? Man muss ja nur einen Blick irgendwie in Nachbarländer werfen, wo ich das Gefühl habe, wir sind eingekreist von Bundeskanzlern oder Präsidenten oder Politikern, die immer rassistischer werden, immer nationalistischer, menschenfeindlicher.
Willst du spezifisch sagen, von wem du sprichst?
Also ich denke da vor allem gerade an Polen.
Ja,
ja, auch Kurz, Le Pen, das ja.
Genau, an Österreich, an Ungarn.
Ja.
Ich gucke auch viel nach Brasilien,
ja,
das Abkommen mit Bolsonaro und
es geht alles nicht mehr auf. Ne? Man hat sich sozusagen lange probiert zu erklären, dass die Welt immer wohlständiger und immer demokratischer und immer gerechter wird.
Mhm.
Und es stimmt einfach nicht. Wir erleben demokratische Rückschritte. Wohlstandsversprechen scheitern an planetaren Grenzen. Es gibt Orte, die werden gravierend ungerechter gerade. Diskriminierung, die nicht abgebaut, sondern zugebaut wird. Das ist richtig irre. Es ist ein, so mein Co-Autor sagt, Human Moment. Es ist ein Menschheitsmoment, in dem wir sind, wo wir richtig Weichen stellen müssen, um eben zu verhindern, dass wir so krass abrutschen oder noch weiter abrutschen.
Was für Tipps kannst du unseren ZuhörerInnen und auch uns geben? Wie können wir uns einbringen? Was können wir tun?
Ja, also die erste gute Botschaft ist vielleicht, es gibt nicht die eine Sache, die alle machen können. Mhm. Das ist cool, weil wir sind alle unterschiedlich und haben alle was mitzubringen, was unterschiedlich ist. Ich glaube, das eine ist, sich bewusst zu machen, es gibt nicht den Anspruch daran, dass man jedes Thema in- und auswendig kann. Es gibt den Anspruch daran, dass wir genau hingucken und uns empören in manchen Situationen oder auch sozusagen regelmäßig. Es gibt die tollen Bewegungen in Deutschland, die für alle möglichen Themen arbeiten. Ob das jetzt Seebrücke ist, ob es Fridays for Future ist, ob es Ende Gelände ist, ob es die ganz, ganz vielen Organisationen sind, die sich für Frauenrechte, für Gleichberechtigung und so weiter einsetzen, für LGBTQI-Rechte, für Menschen mit Migrationsbiografie, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Also es gibt ja Gott sei Dank eine wirklich belebte Zivilgesellschaft gerade.
Mhm.
Und für alles mögliche Arten an Anliegen gibt es Herangehensweisen und die Bewegungen werden auch immer intersektionaler. Also es ist auch nicht mehr die Entscheidung, dass ich mich, das ist ja bei mir so, setze ich mich für Frauenrechte ein, setze ich mich für Ökologie ein und ich stelle fest, hey, wir machen feministische Klimagerechtigkeit, Rock'n'Roll. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die Dinge auch zusammenzubringen. Und überall werden Menschen gebraucht. Und das fängt damit an, dass wir vor Ort da sind, wenn aufgerufen wird zur Demonstration. Es geht aber auch weiter, dass wir Botschaften weitertragen, dass wir unsere Netzwerke aktivieren, dass wir uns sozusagen auch alle etwas als Aktivist oder Aktivistin verstehen. Das heißt nicht 24/7 irgendwo welche Konferenzen organisieren, sondern das heißt aufzusprechen, wenn man Unrecht erlebt. Das heißt hinzugehen, wenn für ein wichtiges Anliegen gekämpft oder demonstriert wird. Das heißt manchmal ganz Kleinigkeiten wie irgendwelche Petitionen zu teilen bis eben zu großen Sachen mit den eigenen Eltern und Großeltern darüber sprechen, wie man wählen geht, dass man wählen gehen muss.
Mhm.
All das ist Teil davon und es gibt da nicht ein Anspruch, was alles gemacht werden muss, welche Checkboxen man getickt haben muss. Aber Es gibt so viele Orte, an denen wir uns, an denen wir aktiv und wirkungsvoll sein können. Und gerade diesen Sommer, glaube ich, ist es nochmal in einem besonderen Maße ganz entscheidend, dass wir anfangen, uns wirklich wichtig zu nehmen. Wenn wir diese Demokratie gerechter, ökologischer, nachhaltiger, feministischer machen wollen, dann müssen wir uns auch sozusagen darin einbringen. Denn in dem Augenblick, wo wir uns sozusagen zurücknehmen und den Ding freien Lauf lassen, lassen wir eben auch ganz viel Unrecht zu. Das ist ein bisschen die Lage, in der wir sind, so dramatisch es klingt. Das hat für mich zumindest auch ganz viel Kraft, diese Vorstellung.
Das und heißt wählen. Auch wählen gehen.
Ja, natürlich, genau. Wählen gehen ist ein Muss. Wählen für Zukunftsgerechtigkeit, Gleichberechtigung, Übel. Menschenrechte. Man kann nicht sozusagen die perfekte Welt wählen, aber wir können eben verhindern, dass die inkompetentesten, patriarchalen, rassistischen, antiökologischen gewählt werden.
Ich habe dieses Jahr, ich habe das Gefühl, jedes Jahr ist so ein Wort das Wort des Jahres für mich. Und dieses Jahr ist mein Wort stören. Und ich finde, stören ist das Mantra, was mich begleitet. Und ich glaube, das würde ich gerne ganz vielen Menschen mitgeben, wenn es darum geht, was können wir tun? Ja. Stört.
Ich glaube, ich bin ein schlechter Störer, eine schlechte Störerin. Aber vielleicht muss ich da ein bisschen an mir arbeiten.
Weißt du, womit das anfängt? Ich glaube, du hast vorhin darüber gesprochen, das fand ich so schön, über diesen Moment, wo dieser Ozean, also wo das da im Golf von Mexiko gebrannt hat und da auch, als du berichtet hast von deiner Freundin, die in der Türkei ist gerade. Ich glaube, was wir fast ein bisschen verlernt haben manchmal, ist irritiert zu sein, also Irritationen zuzulassen und sich von dieser Irritation treiben zu lassen. Mhm. Es ist ganz, ganz toll, dass wir irritiert sind, dass wir auf diese Bilder gucken und denken, das kann doch nicht deren fucking Ernst sein. Und sozusagen uns davon auch vielleicht an den Punkt bringen lassen, von dem wir gar nicht dachten, dass wir da sind. Ich habe auch nicht geplant, Aktivistin zu werden. Ich dachte, wir arbeiten alle im System darauf hin, dass alles besser wird. Mhm. Und ich musste irgendwie ganz hart lernen, dass das nicht so einfach ist und dass ich mir das Leben auch ein bisschen bequem gemacht habe, zu denken, so, ich kann einfach gut sein in dem, was ich mache und dann wird es alles schon. Und dass wir sozusagen Irritationsmomente anerkennen und umarmen und dann fragen, okay, was machen wir denn jetzt daraus? Was gibt es, was wir gerade tun können? Und da sind ja Gott sei Dank mittlerweile irgendwie die Informationen auf dem Tisch, die Accounts, denen man folgen kann, die dir sagen, was du tun kannst, wo du dich einbringen kannst, wo du gebraucht bist.
Auf jeden Fall kann ich allen deinen Podcast ans Herz legen. Die erste Staffel ist abgedreht.
Die zweite Staffel fängt an im Herbst.
Mega.
Freust du dich drauf?
Kennt ihr das? Ich habe das Gefühl, dieses Jahr kommt mein zweites Buch raus und ich mache eine zweite Staffel Podcast.
Ist das schon rausgekommen, dein Buch?
Ja. Vor 10 Tagen. Und es ist so ein schönes Gefühl, dass ich sozusagen das erste Mal Sachen zum zweiten Mal mache.
Geil.
Also wisst ihr, ich mache ununterbrochen Sachen zum ersten Mal. Das ist auch ganz toll. Aber es ist auch so ein tolles Gefühl, ein ganz bisschen zu wissen, was passiert, was kommt.
So, okay, da ist mein Gesicht auf dem Cover.
Einfach Jane Fonda. Wir haben jetzt so überhaupt nicht popkulturell eigentlich gesprochen, aber einfach Jane Fonda. Ich bin so die-hard-Fan von Jane Fonda.
Die ist so klasse. Sie waren mein erster Gast im Podcast, war Jane Fonda. Und ich bin auch das erste Mal...
Boah!
Das war auch das einzige Gespräch, was ich geführt habe in diesem Podcast, wo am Ende wirklich so von 3 verschiedenen Produktionsebenen kamen so Leute, ihr müsst das Gespräch beenden. Und ich so, eine Minute noch, die Frau ist so toll.
Ja, sie ist so...
Und es war, ja...
Sie ist ja einfach auch schon Aktivistin, seit sie so jung ist. Und sie sieht einfach auch so phänomenal aus. Und dann macht sie so Aktivistin, aber sie hat auch so Aerobic-Videos gemacht. Über 80, oder?
Einfach crazy.
Die einfach also.
Die ist, oder 78, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall richtig, richtig krass. Wie ihr wisst, haben wir die Sektion in der neuen Staffel eingeführt, die da heißt, was können wir tun? Normalerweise hätten wir jetzt natürlich eine Organisation, die nichts mit dieser Folge zu tun hat, gefragt, ob sie sich kurz vorstellen kann. Aber da wir natürlich die wunderbare Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer hier bei uns zu Gast haben, gehört diese Minute, was können wir tun, nun dir.
Hi, ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Wir wissen, wenn wir nicht mobilisieren, auf die Straße gehen und zusammentun, passiert nichts, sondern die Klimakrise wird einfach immer nur schlimmer. Und wir sind in einem Jahrhundertsommer, wir stehen vor einer ganz, ganz, ganz entscheidenden Bundestagswahl und was wir brauchen, sind Menschen, die sichtbar machen, dass wir richtig guten Klimaschutz brauchen, dass wir Klimagerechtigkeit brauchen. Deswegen gehen wir am 24.09. deutschlandweit auf die Straße an über 170 Orten. Egal, wo du bist, der oder die das gerade hört, auch bei dir gibt es einen Streik. Das heißt, erste Sache, kommt zum Streik am 24.09., erzähl's haha allen Leuten, bringt alle mit, die ihr kennt. Geht fürs Klimawählen am 26.09. zur Bundestagswahl. Sprecht mit euren Verwandten darüber. Man kann Zukunft und Klima zumindest in Teilen wählen und man kann ganz viel Schlimmes vermeiden. Und wenn ihr keine Zeit, aber Geld habt, man kann auch für Fridays for Future spenden. Das geht auf unserer Website fridaysforfuture.de, findet ihr alles weitere.
Wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war eine wunderschöne Folge.
Ja, ich habe voll viel dazugelernt. Und manchmal geht es einfach nur noch darum, Sachen, die man schon weiß, nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
Und die einem so ins Gesicht zu slappen.
Genau, toll. Also vielen Dank, dass du da warst.
Danke
euch. Es hat voll viel Spaß gemacht. Und wir werden auf jeden Fall uns irgendwie bei der Demo sehen, wo auch immer das sein wird.
National verteilt.
Wir waren auch auf einer Fridays for Future Demo. Das einzige Mal, dass wir überhaupt auf einer Demo zusammen waren, in Hamburg.
In Hamburg waren wir zusammen.
Ja, Leute.
Da sind wir von der Arbeit weggegangen und haben gesagt, nee, wir müssen jetzt auf diese Demo.
Du hast es gesagt, obwohl ich Menschenmassen hasse. Das ist mein großes Demo-Problem.
Wow, okay. Aber riesen Props. Aber genau das ist es. Ja, Leute, vergesst das, glaube ich, manchmal, dass so Bewegungen funktionieren, weil ganz, ganz viele Menschen für sich persönlich, privat die Entscheidung treffen, sich wichtig zu nehmen. So, das heißt, genauso wie du freitags morgens aufstehst und denkst, so Mensch, heute tue ich was für meinen Körper und gelaufen. Oder wie du sagst, heute tue ich was für die Tiere und esse kein Fleisch. Genauso sagst du halt, heute tue ich was für die Welt und für die Zukunft und gehe streiken. Das ist auch am Ende eine private Entscheidung, die halt so hunderttausende Menschen in der Vergangenheit getroffen haben und von denen wir noch viel mehr brauchen.
Ja.
Das ist auch so ein Ding und das ist so ein schöner Gedanke, dass diese Massen und all das, das geht eben nur, weil Leute für sich persönlich sagen, heute mache ich mal was und vielleicht mache ich das zum ersten Mal oder vielleicht mache ich es, weil es ungewöhnlich ist. Und vielleicht habe ich auch gar nicht so richtig Bock drauf, aber ich überwinde mich und vielleicht denke ich, oh, ist eigentlich unpraktisch, weil ich habe keine Zeit und mache das trotzdem. Und am Ende ist man eben dann da und kann so viel bewirken.
Ich finde es voll schön, dass wir mit so positiven Worten den Abschluss finden, obwohl ich dachte, oder obwohl wir zu Recht so krass viel Wut in uns hätten, die wir so rauslassen könnten. Ey, manchmal bin ich einfach, dieses Wort Irritation ist so untertrieben, weil man sich so denkt, Alter. Genau, deshalb voll schön, dass wir das jetzt so
Vielen Dank, dass du da warst,
Lisa. Ja, danke euch.
Danke, Yusi, dass du auch.
Helene, danke, dass du da warst.
Mal wieder dabei.
Es war eine große Freude mit euch.
Danke an Sony und wir sehen uns.
Jawolli. Ach so, und danke für deine Arbeit natürlich.